Das Thema, die ganze Waffenrüstung Gottes. Und wie ich hier schon kurz darauf hinweisen durfte, gilt für uns, wie es in einem Liede wieder heißt, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Denn, erstens, die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also wie heißt unser Lendengurt der Wahrheit? Wer ist das? Nicht was ist das, sondern wer ist das? Christus. Brust, Panzer, Harnisch der Gerechtigkeit. Wer ist unsere Gerechtigkeit? Christus. Was haben wir da zu bringen? Füße beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Wer ist unser Friede? Er ist unser Friede. Da haben wir gute Schuhe an. Stiefel, wenn nötig. Jetzt kommt der ganze Mensch in sich. Das sind wieder einmal genau nach der Zahl des Heiligen Geistes 7 Stücke. Und von 7 ist immer 4 die Mitte. Und hier der ganze Mensch wird bedeckt durch den Langschild des Glaubens. Wir sind nicht gerettet und werden nicht gerettet und gerechtfertigt durch unseren Glauben, sondern ihr seid gerettet durch den Glauben Jesu Christi. Leider haben sogar die Elberfelder hier übersetzt, durch den Glauben an Jesus Christus. Schade. Durch den Glauben Jesu Christi. Stimmt's dann auch, wenn Christus unser Glaube ist und der Glaube Christi unser Glaube ist? Stimmt's dann auch für uns? Dieser Glaube hat die Welt schon überwunden. Stimmt das? Der Glaube Christi hat die Welt überwunden. Und dieser Langschild des Glaubens, der den ganzen Menschen bedeckt, wenn der so geführt wird, in einer Behendigkeit, wie es nur dem Geist möglich ist, dann sind schon alle anderen Körperteile des Gottesmenschen gesichert. Denn was lesen wir von diesem Schild des Glaubens? Zu was befähigt er uns? Befähigt er uns? Schon jeden feurigen Pfeil des Bösen auszulöschen, unwirksam zu machen. Aha. Also. Normalerweise wäre bei uns es dann der Fall, wenn irgendwelche Zweifel oder Schwachheiten oder Angriffe, Verzweiflungen, Depressionen und wie die Dinge alle heißen mögen, dass wir sofort Glaubensstellung beziehen, indem wir uns in die Gegenwart Jesu Christi und Gottes des Vaters stellen, sein Blut durch uns strömen lassen, das ist seine Seele, und sein Fleisch essen, das seine Gottgestalt, die er ausgezogen hat, das ist Glaubensstellung, Schild des Glaubens, und da können so viele Pfeile geflogen kommen, die werden zunichte gemacht, wirkungslos gemacht, ausgelöscht. Die feurigsten Pfeile des Bösen, durch den Langschild des Glaubens. Er ist unser Glaube. Der Helm des Hauptes, der Helm der Rettung, der Erlösung, des Heils. Er ist unsere Rettung, Jesus Christus. Das ist unser Helm. Die Gewissheit des gerettet Seins, des geheiligt Seins. Mit Christo in Gott verborgen Seins. Sechstens kommt das Schwert des Geistes, die Aussprüche Gottes, leider nur übersetzt das Wort Gottes. Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, das ist nicht falsch, aber trifft eben die Zweischneidigkeit, um die es hier geht, nicht. Nicht Wort Gottes, sondern Aussprüche Gottes. Gerade das, was frisch von Fall zu Fall aus dem Munde Gottes hervorgeht, das ist ein zweischneidiges Schwert. Zweischneidig insofern, als es gefährlich ist, sich mit einem zweischneidigen Schwert zu verteidigen, denn erstens könnte ich ausziehen und mir selber eine hauen auf der einen Seite, und ja, das ist nicht selten so, wenn wir einem anderen die Meinung sagen wollen und ausziehen gegen den, dann haben wir schon eins uns selber getroffen nach dem Worte Gottes. Aussprüche Gottes, das ist das zweischneidige Schwert. Das wird mit der Hand geführt. Die Hand des Glaubens. Und jetzt kommt siebtens, das war sechstens. Siebtens, jetzt kommt die Sache des Herzens, des Geistes, nämlich Gebet und Flehen und da wachend und anhaltend. Das siebte Stück. Und das alles im Geiste. In dem Geiste, der uns gegeben ist. Der Geist, der alle Dinge erforscht, sogar die Tiefen unseres Gottes. Und die Tiefen unseres Gottes beziehen sich in der Hauptsache auf die für uns weitgehend mit der Barmherzigkeit Gottes unvereinbar wahr zu scheinenden Gerichte Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und wie unausspürbar seine Wege, also seine Gerichtswege, wo Paulus anbetend niedersinkt und spricht: O Tiefe des Reichtums, nicht Höhe. Tiefe, die Tiefen der Gerichte Gottes, die sind unausforschlich. Und doch ist uns ausgerechnet der Geist gegeben, der wie viel erforscht? Alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit, aber die Tiefen der Gottheit sind nun einmal unausforschlich. Also wann werden wir einmal fertig sein mit dieser Forschungsarbeit? Wird es einmal langweilig werden? wenn es mal immer in alle Ewigkeit, wie man so sagt, weitergehen soll. Immer herrlicher, immer noch herrlicher. Wir repetieren kurz. Erstens, die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Zweitens, die Brust gesichert mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Drittens, an den Füßen beschuht mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Viertens, Mitte. Der ganze Mensch gedeckt mit dem Langschild des Glaubens. Fünftens, das Haupt, geschützt mit dem Helm der Rettung. Helm des Heils ist meistens übersetzt, aber unter Heil, das ist so ein deutsches Wort, Heil ist so eine feine, brave, liebenswürdige Sache. Während Rettung ist entscheidet über Leben und Tod, über Verdammnis oder Rettung. Den Helm, das Haupt bedeckt, mit dem Helm der Rettung. Wissend, dass unser Gott wirklich ein Retter aller Menschen ist. Das war fünftens unser Haupt. Sechstens, unsere Hand führt das Schwert des Geistes, welches die Aussprüche Gottes sind. Das Schwert des Geistes. Damit ich es nicht vergesse, wenn zum Beispiel Michael, der Erzengel, mit Satan kämpft, Geister führen nur das Schwert des Geistes, nur durch ihre Aussprüche. Ein Wort Michaels gegenüber Satan genügte. Als Satan in Bezug auf den Leib des Mose, nachdem er am Munde Gottes gestorben war, wollte Satan den Leib des Mose als sein Eigentum beanspruchen. Michael spricht zu Satan: Der Herr Jehova schelte dich, Satan. Steht dann der Herr zu solchem Wort dazu. Damit war Satan zum Schweigen und zur Kapitulation verurteilt. Also, so gilt auch für uns. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Wer schreibt so? Derjenige, der im gleichen Lied uns evangelischen Theologen deutlich gesagt hat, das Wort, sie sollen lassen stehen und kein Dank dazu haben. Und ausgerechnet unsere evangelischen Theologen. Keine Regel ohne Ausnahme. Er gestattet mir, dass ich den Satz jetzt nicht fertig mache. Da genügen die Anfänge schon. Also, der Hand, das Schwert des Geistes, Aussprüche Gottes. Ein Wörtchen kann ihn fällen. Und er heißt Jesus Christus. Praktisch ein Glaubensblick nach dem Kreuz gibt mir Kraft und Ruhe. Das war das letzte Wort, das der Evangelist, durch den ich mit 20 Jahren zum Glauben kommen durfte, noch gesagt hat in der Aussprache. Wenn der Feind dich anficht, dann mach wie ich. Ein Blick nach dem Kreuz gibt mir Kraft und Ruhe. Was haben wir da für ein Vorbild? Erstens den feinen Liedervers. Wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, ist nach 2 bis 3 Billionen Jahren heil geworden. Augenblicklich ist heil zu derselben Stunde. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange an einem Pfahl ans Holz erhöhte, also muss des Menschen Sohn erhöht werden an den Schandpfahl. Gleich wie Mose. Wie war es denn dort? Haben da alle Söhne Israels giftige Schlangenbisse bekommen? Und zwar von was für Schlangen? Von feurigen Schlangen, heißt es. Aha. Feurige Pfeile des Bösen, feurige Schlangen, die uns schon gebissen haben, ins Fleisch sich verbissen haben. Und jetzt gilt's da. Wer jetzt die Torheit dort des Wortes Gottes befolgte, anstatt die Schlangen abwehren zu wollen selber, auf die eherne Schlange blickte, dort am Holz oben, da konnten die beißen, so viel sie beißen wollten, die haben sich selber zu Tode gebissen. Warum? Liebe Geschwister, was unsere Bibel als Wort Gottes uns, entschuldigt mal den Ausdruck, uns Gläubigen, uns Frommen serviert alles. Wenn geschrieben steht, wenn die Schlange beißt, bevor sie beschworen ist, dann hat der sie Beschwörende keinen Nutzen, sondern dann hat die Schlange gesiegt. Steht so etwas in der Bibel? Was? Die liebe Schwester schüttelt den Kopf, also das kann nicht in der Bibel stehen, oder? Ja, ja, man kann schon den Kopf schütteln. Ja, sowas steht in der Bibel. Noch einmal. Wenn die Schlange beißt, bevor sie beschworen ist, dann hat der sie Beschwörende keinen Nutzen, sondern dann wird er besiegt und die Schlange siegt. Dann sind die Bisse der Schlange tödlich, heißt das. Ja, was sagt dann unsere Bibel zum Begriff Beschwören? Na ja, das ist schon okkult, liebe Geschwister, nicht? Nein, nein, das ist gar nicht okkult. Gar nicht. Wenn Paulus im 2. Thessalonischer Brief am Schluss schreibt, Brüder, ich beschwöre euch, dass dieser Brief allen gläubigen Brüdern vorgelesen wird. Was wussten dann die Brüder in Thessalonich, was sie mit dem Brief zu tun hatten? Da gibt es keine Ausrede, die Stadt, wo die Brüder sind, dort ist uns zu weit oder und so weiter, oder mir ist nicht wohl, ich kann jetzt nicht, gibt es keine Ausrede. Ja, was sagt die Schrift sonst noch von Beschwören? Ja, wie sind wir im Worte Gottes zu Hause, bitte? Aussprüche Gottes. Aha. Wer ist denn die Schlange? Die Schlange. Der Teufel, Satan, die alte Schlange, der Drache. Wer allein hat da Vollmacht, diese Schlange mit einem Schwur festzulegen, das heißt beschwören? Wer allein? Nur einer. Und wie heißt er wieder? Jesus Christus. Hat Jakob den Esau einmal schwören lassen? Esau, ich rede jetzt gerade deutlich, ihr habt das ja mehr als einmal gehört. Esau, du bist also bereit, dein Erstgeburtsrecht rechtsgültig an mich zu verkaufen. Jawohl, ich gehe hin zu sterben, was soll mir da die Erstgeburt? Dann sagt Jakob, verkaufe mir dein Erstgeburtsrecht, bevor du da das rote Da, das rote Da, nach dem Esau begehrte, nicht zu essen, verschlingst. Und was steht da im Hebräischen? Bevor du den Adam da, den ersten, und den Adam da, so heißt es im Hebräischen genau die drei Buchstaben von Adam, verschlingst. Gibt es den ersten Adam? Wurde der vom Satan verschlungen? Besiegt? Gibt es noch einen zweiten Adam? Ließ sich der auch vom Satan verschlingen? Ja bitte, nicht so rasch den Kopf schütteln. Hat er denn nicht seine Seele ausgeschüttet in den Tod, in die Gewalt Satans, als Lösegeld für unsere Seelen? Da war er einverstanden, jawohl. Ich verkaufe dir das, bevor ich verschlinge. Damals waren das, wie es übersetzt wird, Linsengerichte, aber steht da Adam, 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 Adam. Da nun Jakob seinen Bruder Esau kannte, der ja dann, als es darum ging, den Erstgeburtssegen vom Vater zu bekommen, sich prompt beim Vater meldete, wie wenn, und jetzt kommt's, da sagt Jakob zu Esau, jetzt, schwöre mir, Esau, dass wenn du den Adam da und den Adam da, das da und da verschlungen hast, ich rechtsgültig, ich Jakob, rechtsgültig im Besitz des Erstgeburtsrechts bin. Und er schwur ihm und aß und trank und ging hinaus, genauso wie es geschrieben steht bei Judas beim Abendmahl. Sind das Dinge? Ja. Jetzt muss ich nur noch sagen, damit es allen klar ist, die so etwas vielleicht zum ersten Mal hören sollten. Esau ist bei uns, für uns, der prächtige Jägersmann. Schiss, und das ist meine Lust, das ist meine Frau. Das ist in einem Lied, da möchte ich Oberjäger sein. Ja, ja. Wer war auch Oberjäger? Der Erbauer von Nimrod und Babel hieß wie? Ja, der hieß Nimrod, nicht? Und Babel und Ninive hat er gebaut. Der war ein Jäger vor dem Herrn, lesen wir da. Das imponiert uns auch, nicht? Und dass Esau ein Jäger war und der Jakob nur so ein Kleinviehhirte, nicht? Und der Jakob war der Betrüger und der Esau ist der senkrechte Mann, nicht? Liebe Geschwister, sind wir da falsch gewickelt, wenn wir so belehrt worden sind und so meinen, sehen zu müssen, zu dürfen? Also, Esau ist Schattenriss und Modell für Satan. Das muss ich jetzt noch sagen. Und Jakob ist Schattenriss und Modell für Jesus Christus. Stimmt's vielleicht wieder mit dem eigenartigen Wort, das uns wieder gar nicht passt? Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Könnte das vielleicht stimmen in der Richtung? Denn da gibt es Dinge in unserem Gotteswort und wir meinen, wir kennen unser Gotteswort schon und sind noch nicht mal Sonntagsschüler, nicht wahr? Habe ich was gesagt? Ich habe ja gesagt, wir. Ne? Habe ich gesagt, wir. Dass nicht einer unter euch sei ein Gottloser wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für nichts achtete und um einer Speise willen verkaufte. Dass nicht einer ein Gottloser sei wie Esau, steht so geschrieben. Beschworen. Jetzt haben wir es. Warum ließ Jakob den Esau schwören? Dass, wenn er das verschlungen hat und das verschlungen hat, nicht mehr er, Esau, im Erstgeburtsrecht sei, sondern er, Jakob. Denn schon vor Menschen gilt ein Eidschwur, bedeutet ein Endschwur, das Ende jeder Diskussion. Da gibt es nichts mehr zu melden. Ihr erinnert euch, wenn einer zu seinem Nachteil geschworen hat, kennt ihr einen, der zu seinem Nachteil geschworen hat? Unser Herr und Gott selber. Steht irgendwo, ich schwöre bei mir selbst. Warum? Weil er bei keinem höheren schwören konnte. Und was schwört er? Gott der Höchste, unser wunderbarer Gott und Vater. Dass ein Tag kommen wird, als der Gott, der allein retten kann, schwöre ich, dass eines Tages jede Zunge bekennen und jedes Knie sich beugen wird und bekennen wird, nur in ihm, in unserem Herrn, haben wir Gerechtigkeit und Stärke. So schwört wer? Der Gott, der ein Retter aller Menschen ist. So. Bleibt dabei. Und so ließ Jesus Christus, jetzt haben wir Einblick in die Dinge, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen sind, die uns aber der Geist, der uns gegeben ist, offenbart. Nämlich, dass Jesus Christus den Satan hat schwören lassen, denn Satan hat den Antrag gestellt, lass mich an diesen ersten Adam bitte heran. Hat Gott ihm genehmigt? Aha. Wusste Gott, was dann rauskommt? Aha. Und in Bezug auf den zweiten Adam namens Jesus Christus und gleichzeitig den letzten wird er genannt. Hat er nach dieser Seele auch begehrt? Hat Gott ihm auch ein Ja gegeben hier, aber nur unter welcher Bedingung? Dass er ihm vorher geschworen hat, wenn ich dir gestatte, den ersten Adam zu verschlingen und den zweiten, den Sohn Gottes selber noch, nicht? Dann rechnete er, ja, wenn die Seele des Heiligen Gottes in meiner Gewalt ist, die Beschäftigung, nicht? Dann habe ich ja, ist auch der Vater in meiner Hand, wenn ich mit dem machen kann, was ich will. Nicht? Das war seine Rechnung, nicht? War ein Fehler, Fehlzündung, sondern als nun die Seele des Heiligen Gottes als Lösegeld in die Hand Satans ausgeliefert war, als Lösegeld für unsere Seelen, die da unten gefangen lagen, merkte der Feind, Ich vergehe. Ich kann die Glut dieser Liebe, dieser Seele des Christus nicht ertragen. Gehe schnell raus. Ich sage Jesus, halt. Ist die Rechtslage jetzt klar? Habe ich meine Seele in deine Gewalt gegeben, in den Tod ausgeschüttet, dessen Kerkermeister du bist? Satan, der die Macht des Todes innehat. Also, hast du den ersten Adam verschlungen? Kam auch die Seele des zweiten in deine Gewalt, nach wie du begehrt hast? Jawohl. Also, du hast geschworen, wer ist jetzt rechtsgültig was? Der Erstgeborene von aller Schöpfung. Wer? Nicht mehr du? Was bedeutet denn die Erstgeburt? Vorrang in allen Dingen zu haben. Ich muss schnell etwas sagen, wir haben ja gelernt, dass der Vater und der Sohn im Heiligen Geist erkannten, dass das erste, wunderbarste Geschöpf, Erstling der Wege Gottes, Reschit der Wege Gottes, das erste Geschöpf, das herrlichste war, schirmender Cherub, gesalbter Cherub, so, dass der in seinem Herzen überlegte, weil er neben sich noch diesen Sohn Gottes sah, der immer in der ähnlichen Gestalt und Herrlichkeit erscheint oder Niedrigkeit als Mensch wie wir, sich anpasst, hat er seine Flügel nicht zum Beschirmen der ihm übergebenen Schöpfung benutzt. Fürst des Kosmos, fünfmal im Neuen Testament. Ja. Sondern wollte er noch mehr sein als der neben ihm, als Jesus Christus. Gott, der Vater und der Sohn waren einverstanden, zurückzutreten und ihm den Vorrang zu lassen. In der Versuchung führt der Teufel den Herrn Jesus auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihn in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit. Und sagt, das alles ist mir übergeben und ich verleihe es weiter an, wen ich will. Du brauchst nur niederzufallen und mich anbeten. Dann übergebe ich dir das alles. Und jetzt kommt das Schwert des Geistes aus dem Munde Jesu. Es steht geschrieben, du sollst nur Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen. Bitte, das war jetzt gleichzeitig ein Wort an den Widersacher. Ne? Du sollst, was tun? Allein deinen, den Gott anbeten, allein. Und allein ihm dienen. Ne? Gleichzeitig. Hat Jesus natürlich jetzt auf sich bezogen, in dem Fall, aber gewaltig. Das sind das Schwert des Geistes. Hierher zurück, also. Verstehen wir jetzt? Satan wurde mit einem Schwur festgelegt, dass, wenn der erste Mensch von ihm in den Tod gebracht wurde, in seine Gewalt, und der zweite, dessen Seele, dann ist nicht mehr er, sondern dann ist Jakob, dann ist Christus jetzt. So ist seit Golgatha Tod und Auferstehung, wer vor Gott und Menschen und Schöpfung allein rechtsgültig im Recht der Erstgeburt. Wer allein rechtsgültig, nur noch Jesus Christus. Und erst von da an hat er in der Schöpfung, der ganzen Schöpfung, den Vorrang in allen Dingen eingenommen, liebe Geschwister. Vorher war ein anderer, hatte den Vorrang in allen Dingen. Haben wir dann eine Antwort, warum es bis damals so himmeltraurig aussah? Und warum bis heute noch? Das Lamm wird geschlachtet beim Untergang der Sonne. Und dann wird es nicht immer heller beim Untergang der Sonne, sondern immer dunkler. Wie lange? Zwei Nachtwachen. Bis Mitternacht wird es dunkler. Ums Jahr 2000 heißt die Stunde jetzt Mitternacht. Dann ein Geschrei, der Bräutigam kommt und so weiter. Also, sechstens, Schwert des Geistes. Siebtens, Gebete, Flehen mit Wachen und allem Anhalten im Geiste. Eine Sache des Herzens. Zu dem Zweck, damit mir, schreibt Paulus dann, zusammenfassend, damit mir Wort, Aussprüche verliehen werden, um das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Das Evangelium Gottes durch Jesus Christus kennen ein wenig alle Gläubigen. Aber das Geheimnis des Evangeliums Jesu Christi, das zu verkündigen. Wir haben gerade jetzt in den letzten Minuten, haben wir etliche Kostproben gehört, was es bedeuten könnte, vom Geheimnis des Evangeliums etwas zu wissen, zu kennen oder gar zu erkennen. Nun sehen wir uns die Stücke näher an. Die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ich habe eine ganze Reihe Bibelstellen hier. Was soll ich da herauswählen? Nehmen wir mal Apostelgeschichte 21, Vers 11. Da ist Paulus. Da kommt der Prophet, der sagt, der Mann, dem dieser Gürtel gehört, der wird, wenn er nach Jerusalem kommt, schwerste Dinge erdulden müssen. Oder Christus selbst, den Offenbarung 1, Vers 13. Da ist Christus mit einem goldenen Gürtel umgürtelt, also goldene Wahrheit. Ebenfalls Offenbarung 15, Vers 6. Psalm 45, Vers 3. Schlagen wir auf, ein wunderbares Wort, Psalm 45. Das ist ja der Psalm, ein Psalm von Asaf. Entschuldigung. Dem Vorsänger nach Schoschanim, das heißt in Linienweise, von den Söhnen Koras, ein Maskil, ein Lied der Lieblichkeiten, also das ganz Wunderbares. Und dann Vers 3. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held. Deine Pracht und deine Majestät. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held. Das gilt alles auf Jesus Christus. Sein Schwert, seine Aussprüche, seine Worte, die sind so vollkommen Gottes Wort. Nach seinem einfachen Zeugnis, nicht der kleinste Buchstabe, der nun geschrieben ist, hebräisch oder griechisch, noch ein Pünktchen daneben wird fallen, solange nicht alles erfüllt ist, was darin von Gott verborgen ist. Johannes 17, Vers 17. Da sollen wir mit dem Worte Gottes wieder umgürtet sein. Wir denken an Johannes 21, 18. Ein Wort Jesu an seinen ersten Jünger namens Petrus. Petrus, als du jung warst, gürtetest du dich selbst. Wir haben am Anfang was gehört? Hier gilt auch, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Gürtetest du dich selbst. Wenn du aber alt geworden bist, wird ein anderer dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Gürtetest du dich selbst? Auch der Arthur Muhl in seinen 84 Jahren, ja, dem passiert es heute noch, dass der sich selber gürtet, das ist nochmal schnell, aber er merkt es dann ziemlich bald, nicht, dass alles nichts nützt, nutzlos ist. Ein anderer wird dich gürten, das kann man so, wenn man so 60, 70, 80 Jahre alt werden darf, so langsam merken dann, dass nur noch in seiner zusätzlich fließenden Kraft eine Verkündigung und ein Verständnis, dass da die Organe da noch funktionieren. Nicht? Ich kann nur, wenn der Verstand, das Gehirn, noch in richtigen normalen Funktionen ist, kann ich reden. Aber mein Geist, der innere Mensch des Herzens, der wird umso mehr erneuert und erbaut, wenn mal der da nicht mehr könnte. Dann könntet ihr mit mir reden, mit mir beten, aber ich könnte nicht mehr antworten. Ich könnte nicht mehr reagieren. Dann würdet ihr denken, oh weh, oh weh. Nein, nein, dann würde ich denken, oh weh, wenn die wüssten, wie ich glückselig bin da drin. Nach dem inneren Menschen. Also, Gürtel der Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Der Vertreter des damaligen römischen Reiches, was hat er dem Herrn Jesus gegenüber für eine Frage gestellt? Was ist Wahrheit? Dabei stand die Wahrheit Gottes in Person vor ihm. Was ist Wahrheit? Eben schon falsch gefragt. Wer? Wie heißt persönlich der Begriff Wahrheit? Jesus Christus. Zweitens, die Brust, der Brustharnisch, der Panzer der Gerechtigkeit. Schon der hohe Priester nach der Weise Aarons, vorerst Aaron selber, hat welche Ehre, welches Ehrenschmuckstück auf seiner Brust tragen dürfen müssen? Brustschild des Gerichts, heißt es, mit den 12 Edelsteinen. Und die 12 Edelsteine stellen vorerst die 12 Stämme Israels dar. Die soll Aaron auf seiner Brust und dann noch genauer das Brustschild des Gerichts soll Aaron auf seinem Herzen tragen, wenn er vor Jehova hineingeht, ins Heiligtum und ins Allerheiligste. Was soll er also machen? Alle Gerichte, die Gott dem Hause Jakob, den 12 Stämmen Jakobs, auferlegt hat, soll Aaron wo tragen? Auf seinem Herzen. Und dann die beiden Edelsteine auf seiner Epaulette. Dann soll er auf der Tragkraft seiner Liebe wieder Da sind sechs Flüche und da sechs Segnungen. Fluch und Segen soll Aaron auf der Schulter der Kraft seiner Liebe tragen. So. Dann haben wir aber gelernt, nicht nur Israel, sondern Israel ist immer die Mitte, das Muster für alle Menschen, für alle Nationen. Der erste Edelstein heißt Adam. Als Brust die Gerechtigkeit Jesu Christi, Brustschild oder wenn der Sünder hinten wagt nicht Platz zu nehmen in der Synagoge, währenddem die vordersten Sitze belegt sind mit den gerechten Pharisäern, Schriftgelehrten und Hohenpriestern, steht er hinten und schlägt an seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Was war dann geschehen? Was nur wieder Paulus bezeugen darf, unser Glaube, der der Glaube Jesu Christi ist. Erst jetzt verstehen wir das, was jetzt kommt. Er weist sich erst dann als vor unserem Gott, als lebendigen Glaubend anerkennend, vorzuliegen. Wenn wir dem Gott glauben, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Wie lange geht das, bis das geschehen ist? Da war ein Gesetzloser, schlug an seine Brust, jetzt haben wir Brust. Gott sei mir Sünder gnädig. Was war im nächsten Augenblick der Fall? Der war schon in der Gerechtigkeit Christi erfunden, in der Gerechtigkeit Gottes. Als Brustharnisch der Gerechtigkeit. Ah. Wie genau ist da mit dem Brustpanzer, da darauf ankommt, dass der ganz richtig sitzt? Hat wer erlebt? Hat seinen Tod bedeutet? Goliath wurde in die Stirn getroffen. Wieder Sonntagsschule, liebe Kinder. Wer musste nach Ramoth Gilead hinaufziehen, um dort als Kriegsmann zu fallen? Der gottlose König Ahab. Und dann heißt es dort, irgendeiner spannte den Bogen von ungefähr, der dachte, das war wahrscheinlich ein Pazifist, ein friedliebender Israelite, der dachte, ich will niemand töten, der macht einfach so. Und dieser Pfeil traf den Ahab zwischen dem Brustpanzer und dem Anhang. Ein kleiner Riss genügte, dass der König tödlich getroffen wurde. Kommt es also darauf an, die ganze Waffenrüstung Gottes komplett angezogen zu haben? Und wunderbar, wie heißt die ganze Waffenrüstung Gottes? Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus Christus, Jesus Christus. Ein Wörtchen kann ihn fällen, zu Fall bringen. Panzer der Gerechtigkeit, Panzeranhang, kleiner Fädel, nicht ganz in Ordnung. Aha. Also wenn es auf unseren Glauben ankäme und auf unsere Wahrheit, so heißt bei uns und Gerechtigkeit, dann wäre es längst fertig. Jetzt haben wir ein wunderbares Wort, wenn ich nicht irre, Psalm 85. Ich nehme gerade beides zusammen, was da steht. Gerechtigkeit, als Panzer der Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und Friede sind sich begegnet. Gnade und Wahrheit haben sich geküsst. Aha. Wenn Gott an uns nur handeln würde nach nackter Gerechtigkeit, dann wären wir alle nicht hier. Aber was lässt Gott mit seiner Gerechtigkeit begegnen? Gerechtigkeit und Friede. Wer hat die Stelle aufgeschlagen? Ich möchte ganz sauber haben. Bitte, Elberfelder, bitte.
Güte und Wahrheit sind sich begegnet.
Also, noch, Moment. Güte und Wahrheit, erstens. Warte mal. Güte und Wahrheit sind sich begegnet. So. Wenn Gott nur nach Wahrheit unseres eigenen Lebens an uns handeln würde, wäre er nicht hier. Aber Güte Gottes und Wahrheit. Vor Gott ist seine Wahrheit immer mit Güte gepaart. Zweiter Teil.
Gerechtigkeit und Friede.
Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Wunderbar. Gerechtigkeit an uns vollzogen, da werden wir wieder fertig. Verloren. Aber Gerechtigkeit und Friede. Wenn die sich geküsst haben, Friede, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein und der Friede Gottes wird eure Herzen und Sinne bewahren. Friede und Gerechtigkeit haben sich geküsst. Wunderbar. Das sind, ist unser Gott. Drittens, die Füße beschuht mit dem Evangelium des Friedens. Paulus, nehmen wir mal, oder was geschah mit Mose, als er an den feurigen Busch herzutrat, was gilt da? Zieh deine Schuhe aus. Was heißt das? Für uns?
Heiliger Boden.
Also, praktisch. Kommt jemand zu uns, hat gehört, gemerkt, oh, das ist offenbar ein frommer Mensch. Er glaubt an Jesus Christus und ich bin in einer verzweifelten Lage, vielleicht kann mir der helfen. Jetzt kommt er, hat Vertrauen und klagt die Not. Irgendjemand von uns. So. Jetzt, was haben wir zu tun? Was könnten wir jetzt machen? Jetzt könnten wir ihm sofort irgendein frommes Wort sagen. Und zwar noch meine eigenen Schuhe an den Füßen. Kann ich als Mensch auch ein freundliches Wort sagen oder ein friedbringendes Wort sagen? Kann ich das auch? Merken wir, was wir zu tun haben. Also, und in jeder Hinsicht, in jedem Augenblick, in jeder Lage, jeder Situation, alles eigene ausziehen. Beschuht an euren Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Er ist unser Friede. Er ist der Friedefürst. Also, in dem praktischen Fall zuerst stille werden, also den mal erstens ausreden lassen, Geduld. Und wenn er still geworden ist, dann werde ich noch stiller und will von mir gar nichts wissen. und kennen. Der verleugne wen? Sich selbst. Was heißt das? Ich bin gar nichts. Nicht? Das heißt. Und dann den Herrn reden lassen. Wie geschrieben steht dort beim Töpfer, im Haus des Töpfers. Menschensohn, geh hinab ins Haus des Töpfers. Das heißt, in die Schöpfung, Jesus Christus, in seine Schöpfung hinab zur Erlösung. Da selbst, da unten, werde ich dich meine Worte hören lassen. Da oben war ja einhellig zwischen Vater und Sohn Zwiesprache und in unendlicher Herrlichkeit und Weisheit und Schönheit. Aber da unten war Jesus, Schritt für Schritt, Wort für Wort abhängig vom Hören auf den Vater. So. Also, jetzt dann hören und dann kann der Herr uns ein Wort geben, ich habe das mehr als einmal erleben dürfen, das ich im Augenblick nicht verstand, aber dem Hilfesuchenden war augenblicklich geholfen und der ganzen Versammlung. Hinterher habe ich verstanden, was, das hast du gesagt. Das habe ich gesagt. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Füße, wie lieblich sind die Füße dessen, der auf den zerklüfteten Bergen Frieden verkündet. Wie heißt er? Wie lieblich sind die Füße dessen, der auf den Bergen den zerklüfteten, zerrissenen, verfeindeten, Weltreichen, setzt er seinen Huf auf, sei gleich einer Gazelle, einem Jungen, der herrscht. So. Wie lieblich sind die Füße dessen, der Frieden verkündet. Wie heißt er? Jesus Christus. Ne? Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden. Eine andere Psalmstelle. Aha. Wissen wir jetzt, was es bedeutet? Wenn der Vater einmal alle Geschöpfe unter die Füße Jesu Christi gelegt hat, setze dich zu meiner Rechten und warte hier wie lange? Bis ich alle deine Feinde unter deine, zum Schemel deiner Füße gelegt habe. Was passiert dann? Beginnt er dann alle Feinde zu zertrampeln? Oder sind sie dann immer noch lieblich und noch lieblicher und noch wunderbarer? Seine Füße. Wenn er uns empfiehlt, wir sollen unsere Füße beschut haben mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, wird er sich selber an seine Aussprüche halten? Und wunderbar sind. Viertens, der ganze Mensch, Langschild des Glaubens, den Schild über alles führen. Was darf Abraham hören von Gott? 1. Mose 15, Vers 1. Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Genügt dieser Langschild dem Abraham? Genügt er vielleicht uns? Ist er auch unser Langschild? Christus ist der unser Langschild, wieder haben wir gelernt, aber noch mehr. Wo ist unser Leben? Geborgen, verborgen mit Christus in Gott. Ist unser Gott und himmlischer Vater dann genügend Langschild nach allen Seiten, nach allen Richtungen, links, rechts, vorn, hinten, oben, unten, mit Christus verborgen in Gott. Bitte nicht in die Zukunft verwässern lassen, sondern jetzt. Ergreifet den Langschild des Glaubens. Ergreifet das Schwert des Geistes, bitte. Die Aussprüche Gottes, dass wir das jetzt schon handhaben können, im Glauben. Langschild. Der Glaube, der uns rettet, ist nicht von uns, sondern Gottes Geschenk ist es, Epheser 2. Allein durch den Glauben seid ihr errettet. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Geschenk ist es. Ja. Unser Glaube ist es, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5, Vers 4. Was für Dinge sind dem, der glaubt, jetzt mit diesem Glauben Jesu Christi, unmöglich? Alle Dinge sind möglich, wem? Dem, der da glaubt. Wie heißt der, der da glaubt? Der heißt Jesus Christus. Sind dem alle Dinge möglich? Ja, stimmt's jetzt? Ja, solange wir bei uns herumlaborieren, dann sagen wir, ja, das Wort Gottes kann man doch nicht so genau nehmen. Ne? Furchtbar ist das. Fünftens, das Haupt, der Helm des Heils. Das ist die Vollgewissheit und der Gesamtüberblick der Rettung des Heils. Wie heißt da ein einfachstes Psalmwort, das hierher gehört? Der Helm der Rettung. Sichergestellt. Mit einer vollkommenen geistlichen Gewissheit der Rettung. Wer Dank opfert, was ist mit dem los? Wer Dank nicht ausspricht oder Dank sagt, sondern wer Dank opfert, der preiset mich vorerst. Und das ist der Weg, auf dem ich ihm was zeige? Das ist der Weg, auf dem ich ihm meine Rettung zeige. Mein Heil, meine Rettung. Bei welcher Gelegenheit sollen wir dann gelegentlich wieder mal Dank sagen?
Alle Zeit.
Aha. Alle Zeit für alle. Alles. Auch für alle. Menschen all in Hoheit. Wie treu sind wir da bis jetzt gewesen? Liebe Geschwister, haben wir bei den 7 Punkten jedes Mal wunderbar Gelegenheit, was zu tun. Uns zu demütigen, uns selbst zu erniedrigen, uns zu schämen. Uns zu schämen. Warum darf ich dabei lächeln? Ja. Und du wirst dich schämen, steht geschrieben. Indem ich dir alles vergebe, was du getan hast. Dürfen wir uns dann schämen. Aber ist gleichzeitig in Ordnung. Dann ist gleichzeitig in Ordnung. Und das ist der Weg, auf dem ich ihm zeige, meine Rettung. Helm der Rettung. Seine Rettung, wunderbar, der dem Gott glaubt, der den Gesetzlosen, der zu ihm kommt, rechtfertigt, in einem Augenblick. Die Vollgewissheit. Haupt ist auch immer, das ist immer der Begriff Haupt. Quartier, Hauptquartier. Als Kriegsleute Jesu Christi haben auch wir ein Hauptquartier. Das ist der erhöhte, verherrlichte Christus, unser Haupt. Und wir sind mit, nicht nur Glieder an seinem Leib, sondern wir sind Mitglieder seines Hauptquartiers, des ganzen neuen Hauptquartiers der Kriegsleute Jesu Christi. Jesus Christus. Satan hat auch ein Hauptquartier inne gehabt. Wo war das? Und ich ging hinaus durch das Taltor, wohin? Bis zum Misttore und zur Drachenquelle hin, das ist das Hauptquartier Satans im Totenreich. Hat er da auch noch seine Ministerien? Wie viele Häupter hat denn das Tier? Genau, auch 7, ne? Bitte, das sind die Ministerien Satans, seinem Hauptquartier. Hat Satan etwa auch eine ganze Waffenrüstung an? Ich muss weiterfahren, deshalb habe ich Atem geholt. Hat Satan etwa selbst auch eine ganze Waffenrüstung an? Ich muss weiterfahren, angehabt. Was lesen wir in Lukas 11, Vers 11? Stellt euch mal vor, ich kenne mal eine Bibelstelle auswendig. Ist das schwer zu behalten? 11, Vers 11. Was auf Golgatha geschehen ist, in einer Hinsicht, hat Christus, dem Starken wird er hier genannt, dessen ganze Waffenrüstung ausgezogen. Da hat er dann eine gehabt. Genau das gleiche Wort, Epheser 6, zweimal, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes. Nicht? Zweimal, und Waffenrüstung Gottes. Gott hat ihm auch eine Waffenrüstung gegeben, vorerst Gottes, aber die hat er missbraucht. Nicht? Und diese satanische ganze Waffenrüstung hat Christus ihm durch Golgatha, Tod und Auferstehung, Verherrlichung, völlig ausgezogen. Habt ihr die Stelle aufgeschlagen? Jemand? Stimmt's nicht? Was habe ich gesagt? Moment. Ah, 11.22. Nicht ganz da. Dankeschön. Also liest mal richtig. Oder du, ja, pass auf. Hast du die Elberfelder?
Ja, ich habe die Elberfelder. Ne? Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf welche er vertraute.
Aha.
Und seine Beute teilt er aus.
Oh, wunderbar. Dankeschön. Also hatte Satan eine ganze Waffenrüstung. Siebter Punkt. Schwert des Geistes haben wir schon näher angesehen. Denken wir nur noch da schnell an Schwert des Goliath. Mit dem Schwert des Goliath hat David dem Goliath das Haupt noch weggenommen. Jetzt das siebte Wunderbarste. Wir lesen diese Worte noch genau, Epheser 6, das Schwert des Geistes, welches Gottes Aussprüche sind. Und jetzt, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen im Geiste und eben hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich. Liebe Geschwister, Hand hoch, wie ich. Wer ist soweit? Soweit. Ja, und jetzt ist also mit dem siebten Stück unserer ganzen Waffenrüstung sowieso nichts. kann man traurig nach Hause gehen. Na, was haben wir denn bei jedem Stück gelernt? Steht irgendwo geschrieben, Fuß war ich dem Lahmen. Das heißt, auch der Wandel Jesu Christi ist uns zugerechnet. Stimmt dann unser Wandel tadellos vor Gott? Unsere Handlungen, die Handlungen Jesu Christi. Er, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Was darf Paulus schreiben? Darf er von sich schreiben? Alle Zeit betend und flehend. Jederzeit alle ermahnen Tag und Nacht mit Tränen, Paulus. So schreibt er nicht nur einmal. Habt ihr nicht, oder auch der da hat schon ein paar Mal gedacht, du Paulus, also ich habe Mühe, dir das abzunehmen, dass du ohne Unterlass für deinen Timotheus bietest und flehst Tag und Nacht. So schreibt er, nicht nur einmal. Ja, was sollen wir hierzu sagen? Unser Wort, unsere Bibel ist ihr eigenes Konversationslexikon. Haben wir etwas gemerkt heute Abend? Legt sich also selber aus, also auch hier. Paulus darf schreiben, bezeugen, nicht mehr lebe ich. Das griechische Wort ich heißt ego. Also die Zentrale bei jedem unwiedergeborenen Menschen heißt ego, ich. Also zentrale Egoist, nicht wahr? So. Nicht mehr lebt mein Ego, heißt es im Griechischen, sondern anstelle meines Ich ist wer gekommen? Sondern Christus lebt in mir. Als ob, wenn also Paulus schreibt, Tag und Nacht bittend und flehend mit Tränen und so weiter, nicht? Wenn Paulus das von sich schreibt, dann schreibt er das nicht mehr von seinem Ego, sondern wer? Denn Christus lebt in mir, also wer betet in Paulus Tag und Nacht? Und mit Tränen für alle und alles. Jesus Christus. Wir brauchen ihm nur Raum zu geben, er wartet darauf. Ich erinnere mich eben, unser teurer Bruder Willi Schirmacher, der hat zuletzt nicht selten gebetet, Herr. Flehe du jetzt in mir für den Fall. Bitte du jetzt. Ja. Mache, bewirke du alles. Gebet und flehend. Ja. Bitte, jetzt haben wir, stimmt's jetzt? Nichts habe ich zu bringen zu der ganzen Waffenrüstung. Und jetzt meinen wir auf einmal, jetzt Gebet und flehen und alle Zeit auch mit Ausharren und Langmut und weiß was allem. Nicht, ne? Da hätten wir jetzt zu bringen, ne? Danksagend zu nehmen. Herr, was macht denn der Heilige Geist selbst bei uns? Er selbst mit unaussprechlichen Seufzern forscht da drin, wie wir es meinen, und versteht uns dann besser als wir selber und was macht mit unseren Seufzern? Verwandelt die so, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es vor Gott schicksal heilig ist, dann verwandelt der Heilige Geist unsere Stoffseufzer, unser Gebet und Flehen, sodass sie vor Gott vollkommen ankommen. Vollkommen gottgemäß, vollkommen. Wir schließen mit dem Wort hier, dem letzten Wort, ihr kennt es alle, Hiob 29. Ich sitze als Haupt, und throne wie ein König unter der Kriegsschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Jesu Christi, schreibt Paulus den Timotheus. Leide Trübsal als ein echter Kriegsmann Gottes, leide Trübsal. Lässt sich von ringsum kurz und klein schlagen, bitte. Habt ihr das gehört, was ich gesagt habe? Das ist ein echter Kriegsmann Jesu Christi. Um dann zu denen gehören zu dürfen, die alle Trauernden trösten können und alle Tränen abwischen können von den Augen aller. Amen.